Ah, der Frühling, ist das schön. Die Blumen beginnen zu blühen, sie entfalten ihre ganze Pracht. Eine zauberhafte Vielfalt an Farben, an Formen, an Düften. Ein unermesslicher Reichtum entfaltet sich da in der Natur. Lebendigkeit, Kreativität, Liebe. Gott offenbart in dieser Natur, die sich jetzt entfaltet, seine Liebe. Seine Zuneigung zu seiner Welt und zu uns Menschen. Und wir dürfen das genießen. Mir ist der Frühling eingefallen zu dem Thema, das wir heute haben. Im Rahmen unseres Jahresthemas Jüngerschaft haben wir im März den Schwerpunkt Bibel. Heute das letzte Mal. Und ich habe einen Vers rausgesucht für diese Predigt aus Kolosser, aus dem Kolosserbrief. Kapitel 3, Vers 16a, das heißt also der erste Teil von Vers 16. Kolosser 3, Vers 16a. Und ich dachte, damit ich nicht alleine die ganze Zeit hier rede, habe ich ein paar, also verschiedene Verses rausgesucht. Bitte mal, dass gleich der ein oder andere, wenn er mag, wenn er sich von mir jetzt gerade mal so überzeugen lässt, diesen Vers vorliest oder weitergibt. Ihr findet bestimmt einen Nachbarn, der das lesen mag. Ihr könnt natürlich auch aus eurer eigenen Bibel lesen, wer die hat. Ich laufe immer noch so ein bisschen rum und knispere vor mich her. Wer möchte noch? Alle gucken betreten zum Boden. Darf ich dir noch eingeben? Oder gibt's weiter? Oder? Also wenn ihr nicht mögt, müsst ihr nicht. Aber es wäre schön, wenn einige diesen Vers vorlesen könnten. Und ich bitte, dass ihr mal so auf die unterschiedlichen Formulierungen hört. Das ist ein kurzer Vers. Und ich bitte mal, dass einfach jemand anfängt. Ich weiß ja gar nicht mehr, wem ich jetzt was gegeben habe. Okay, ihr müsst, danke Anita, ihr müsst jetzt nicht immer sagen, welche Übersetzung das ist. Soll ich ein Mikro halten oder könnt ihr das, diesen kurzen Vers einigermaßen verstehen? Lest laut, vielleicht steht ihr auf und lest ganz laut. Dankeschön. 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 Fällt euch auf irgendetwas auf zu diesem Vers, zu den Worten, zu den unterschiedlichen Formulierungen? Gibt es eine Assoziation bei euch, die ihr kurz sagen wollt? Dann mit reich, reichlich viel, genau. Ja, danke. Bitte? Was? Kein Text glich genau dem anderen. Genau. Vielleicht auch noch was. Eine Aufforderung. Bei den meisten. Ja. Oder zumindest eine indirekte Aufforderung. Es wohne. Lasst, genau. Also eine Aufforderung, etwas geschehen zu lassen letztendlich. Das Wort Christi ist von enormer Bedeutung, steht auch relativ weit am Anfang in den meisten Übersetzungen. Nicht in allen, aber in den meisten. könnt ja gerne weiter darüber nachdenken, über diesen kurzen Vers. Ich möchte gerne so ein paar Dinge dazu sagen. Ich mache dazu mal. Und zwar habe ich drei Textelemente, möchte ich an. Soll ich irgendwas machen? Weiß jemand, was ist? Dann nehme ich das an. Drei Textelemente möchte ich mit euch durchgehen von diesem Text. Dazu muss ich den auch vor mir haben. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Das erste Textelement ist die Botschaft von Christus. Oder anders formuliert, das Wort Christi, das Wort des Christus, Gottes Wort. Der Inhalt des christlichen Glaubens, das, was wir glauben, das Evangelium. Drei Gedanken zu diesem Wort. Das Wort Gottes ist das persönliche Wort, nämlich Christus selber. In Hebräer 1 steht, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren, jetzt aber hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Gottes Wort ist der Sohn selber, Jesus Christus. In Christus offenbart sich der biblische Gott. Das Christentum ist ja eine Offenbarungsreligion. Wir versuchen nicht, uns an Gott heranzuarbeiten, sondern Gott offenbart sich uns, sodass wir etwas über ihn erfahren und Anteil haben können. In Christus hat sich Gott am deutlichsten offenbart, lebendig. Ein für alle Mal. In seinem Leben, in seinem Reden, in seinem Sterben und seinem Auferstehen. Da zeigt sich Gott. Ein zweiter Aspekt des Wortes Gottes. Gottes Wort ist das gesprochene Wort. Gott hat zu Menschen und durch Menschen geredet, besonders durch Propheten. Er hat durch seinen Heiligen Geist Menschen etwas eingegeben, Menschen Impulse und Worte gegeben, Visionen und Träume geschenkt. Und das passiert auch heute noch. Gott spricht heute durch Impulse in unser Leben hinein, in unseren ganz konkreten Alltag. Und wir erleben das unter anderem, wenn wir das hörende Gebet anbieten. Da kommen Menschen zu uns und wir nehmen uns Zeit und hören auf das, was Gott diesen Menschen sagen möchte durch uns. Oft wissen wir selber nicht, was das für die Person bedeutet, aber wir sagen das weiter und glauben, dass das Worte Gottes sind. Gott handelt, Gott spricht. Und der dritte Aspekt des Wortes Gottes, Wort Gottes ist das geschriebene Wort. Das ist ja heute Schwerpunkt, die Bibel. Wir feiern in diesem Jahr das Reformationsjubiläumsjahr, das zu seinem Abschluss kommt im Oktober. Und damit feiern wir die Übersetzung und Verbreitung der Bibel in einer verständlichen deutschen Sprache. Es gab auch zu Martin Luthers Zeiten schon Bibel in Deutsch, aber so hochgestochen. Also da musste man schon selber studiert haben, um das verstehen zu können. Und auch nicht in einer einheitlichen Sprache. Also wir sind dankbar dafür, dass wir die Bibel auf Deutsch haben können und heute in so viel unterschiedlichen Übersetzungen. Das ist ein unglaublicher Reichtum. Die Bibel ist Autorität und Norm für unseren Glauben, für die Lehre und für das Leben, für uns als Christen. Keine kirchliche Autorität kann sich darüber hinwegsetzen oder eigene Autorität sein. Gottes Wort ist das, an das wir uns binden. Und in der baptistischen Rechenschaft vom Glauben, also in unserem Glaubensbekenntnis, heißt es, die Bibel lebt, denn Gott redet durch sie. Also eigentlich müsste man über so einen Satz stolpern, die Bibel lebt, weil die Bibel ist ja erstmal ein Buch, das kann ja nicht leben. Aber ich finde die Erklärung so schön, die Bibel lebt, denn Gott redet durch sie. Das ist Bekenntnis, das ist unsere theologische Überzeugung und das ist persönliche Erfahrung. In der Bibel begegnet uns der dreieinige Gott auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Wir erfahren Liebe in seinem Wort, wenn wir es lesen. Wir erfahren Ratschläge, Hilfe, Ermahnung, Korrektur, und Ermutigung. In der Bibel begegnet uns Gottes lebendiges Wort als Trost in Leid und Trauer, als Mutmachung in Resignation und Verzweiflung, als Zurüstung für unser Denken und unser Reden über Glaubensinhalte und als Ermahnung gegenüber falschem Denken und Handeln. Das Faszinierende an der Bibel ist, es ist das einzige Buch, dessen Autor immer anwesend ist, wenn man darin liest. Was für ein Vorrecht. Der Autor, wenn wir ihn als Autor, der die Menschen begabt hat, diese Dinge aufzuschreiben, sehen, und das tue ich, das tut ihr sicherlich auch, der Autor ist immer dabei, wenn wir es lesen. Wie großartig ist das denn? Gott bietet uns mit der Bibel ein Fundament für unser Leben an. Wir haben letzten Sonntag als Lesungstext den Text aus Matthäus 7 gehabt, 24 bis 27, von den Menschen, die ein Haus bauen und der eine auf Felsen baut und der andere auf Sand baut. Und da wird gesagt, dass der, der sein Leben auf Gottes Wort baut und danach handelt, das ist ein kluger Mensch, der baut richtig. Gottes Wort will uns Fundament sein, will uns leiten, will uns helfen, richtige Entscheidungen zu treffen. Gottes Wort will uns Weisheit sein für unser Leben. Gottes Wort verspricht uns seinen Geist, Gottes Geist für unser Leben. Gottes Wort ist Maßstab, Richtlinie. Gottes Wort vermittelt uns Gottes Werte und seine Weisheit. Und Gottes Wort zeigt uns die Grundregeln Gottes. Wenn wir uns daran halten, dann kann unser Leben funktionieren. Diese Grundregeln bieten sozusagen eine Art himmlischen Rahmen für unser Leben hier auf der Erde. Ein Fundament, das den Stürmen und Katastrophen unseres Lebens standhält. Allerdings ist die Bibel nicht Wikipedia, also kein Schlagwortverzeichnis, und es gibt nicht auf jede Frage eine Antwort. Denn es gibt Fragen, die es damals zu den Zeiten, als die Bibel entstanden ist, noch gar nicht gab. Und trotzdem bleibt uns die Bibel Orientierungshilfe, weil sie Richtlinien aufzeigt und weil Gott darin spricht. Sie hilft uns, dass wir uns von Gott ansprechen lassen. Liebe Gemeinde, wenn wir Bibel lesen, dann legen wir Bibel auch immer aus. Wir können nicht völlig objektiv Bibel lesen, weil wir subjektiv sind. Wir sind geprägt und haben unsere eigenen Ideen und das beeinflusst uns beim Bibellesen. Und oft entscheiden wir beim Lesen ganz unbewusst, wie wir etwas verstehen können oder wollen. Da gibt es zum Beispiel Anweisungen, die wir nicht befolgen. Jetzt mögen einige erschrecken und sagen, nee, Moment, die Anweisung in der Bibel, ich befolge die, so gut es geht. Nee, wir sortieren aus. Ein kleines Beispiel. Es gibt eine Anweisung, die lautet, bring den Mantel mit, den ich in Troas bei Carpus gelassen habe, auch die Bücher, vor allem die Pergamente. Wer bitteschön von euch, von uns, sucht bei einem Carpus in Anatolien Dokumente, die er Paulus mitbringen könnte? Wer bringt Paulus einen Mantel? Das machen wir nicht, weil völlig klar ist, das ist an Timotheus gemeint und vor ungefähr 2000 Jahren. Das heißt, wir sortieren natürlich, wie das gemeint ist. An wen ist das gemeint und vor allem wann ist das gemeint? Es gibt in der Bibel viele Dinge, die wir für uns neu übersetzen müssen. Und zwar nicht nur sprachlich, sondern inhaltlich. Das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, die wir haben. Die Bibel will gelesen und durchdacht werden. Sie will verstanden und durchdrungen werden. Und wie gut, dass wir Gottes Geist haben, der da uns hilft. Und wir haben, darauf mache ich jetzt gerade mal aufmerksam, wir haben auch noch andere Materialien, die helfen können. Ich arbeite zum Beispiel gern mit einem Wörterbuch, das mir erklärt, wie dieses Wort im Ursprung gemeint war. Das erschließt manchmal tatsächlich eine ganze Menge. Oder eine Karte, auf der zu sehen ist, wo die einzelnen Orte sind. Ich kann mir das immer nicht merken. Ich muss immer wieder neu nachgucken und zu gucken, ah ja, die sind den ganzen Tag gewandert. Die sind nicht mal eben eine Stunde spazieren gegangen und danach, also manchmal erschließt einem das auch noch einiges, wenn man weiß, wo war denn das eigentlich? Wie war denn das? K- klar ist und bleibt für mich und für euch sicher auch, der lebendige Gott will durch die Bibel zu uns sprechen, in unser Leben hinein. Die Worte Gottes, das Wort des Christus zu uns reden. Das zweite Textelement lautet, wohne in euch. Da ist diese Aufforderung, etwas geschehen zu lassen. Wohnen. Oder auch Bewohnung, bewohnen, zur Wohnung nehmen, innewohnen. Es entfalte sich, war in einer modernen Übersetzung zu hören. Es habe Raum in euch. Es geht darum, dass da ein geistlicher Prozess stattfindet und etwas von Gott in uns Menschen Raum hat. Das ist genau das, was Johannes meint, wenn er vom Bleiben spricht. Johannes hat vor allem in Johannes 15, ne, bleibet in mir und ich bleibe in euch. Das ist im Prinzip genau das Gleiche wie dieses Wohnung nehmen. Und Paulus spricht an anderen Stellen in den Briefen sehr viel davon, dass etwas von Gott, etwas Göttliches in uns wohnt. Der Heilige Geist. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes, sagt er. Wir stehen unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. In Römer 8 heißt es, der Geist, der in euch wohnt, ist der, der Jesus auferweckt hat. Der Geist wohnt in uns. Wir sind Tempel des lebendigen Gottes. Etwas von Gott hat in uns Raum. Gott will uns füllen. Wie eine leere, na Tasse ist jetzt nicht so schön, obwohl ich habe auch schöne Tassen, eine leere Vase, ein leeres Gefäß, sagen wir mal. Gott will uns füllen, und zwar mit sich selbst, mit seinen Worten, mit Christus, mit seinem Geist, mit Glauben, mit seinem Wort. Gott will, dass in unserem Leben seine guten Worte Raum haben. Wenn diese Worte Raum haben, dann bewirken die etwas. Sie schenken uns Zuversicht und Hoffnung, Freude, Frieden, Mut, Liebe. Jemand sagte mal so, die Bibel ist nicht nur Richtschnur und Quelle der Weisheit, sie ist vor allem Gottes Liebesbrief an uns. Dazu gedacht, uns die Zusage seiner Nähe, Kraft, Hilfe, Vergebung und Treue immer wieder aufs Neue auszusprechen und in uns zu wirken. Und zwar, und damit sind wir beim dritten Textelement, reichlich, in großem Maße, sehr, sehr, sehr. Das Wort reich, das hier die Grundlage ist, wird in der Bibel meistens wörtlich gebraucht, also für monetäre Geschichten, für materiellen Reichtum. Und nicht immer, aber an manchen Stellen wird gesagt, dass dieser Reichtum, der materielle Reichtum, eine Gefährdung sein kann, nicht muss, aber kann, dass man nämlich nicht mehr auf Gott hört. In Matthäus 6, 33 werden so zwei unterschiedliche Konzepte von Reichtum gegenübergestellt. Einmal der irdische Reichtum, materieller Besitz, Geld, das, was wir so haben. Und dagegenüber der himmlische Reichtum. Das, was wir durch Gott haben, was Gott uns schenkt. Und dann ist davon die Rede, dass der irdische Reichtum nichtig ist und dagegen der himmlische nur wirklich bedeutsam ist. Ich weiß, an anderen Stellen spricht die Bibel davon, dass wir auch Dinge, die Gott uns schenkt, die Materie haben, auch genießen dürfen. Aber interessant ist schon, dass an einigen Stellen so dieser klare Gegensatz ausgesprochen wird. Letztendlich zählt dieser Schatz, den Gott uns schenkt, in uns. Gott will seinen Schatz in uns entfalten. Das Ziel meines Lebens kann nicht sein, Geld anzuhäufen oder mehr Dinge zu besitzen. Das Ziel unseres Lebens kann aber sein, einen Schatz in uns zu sammeln, der sich entfaltet. Stellen wir uns mal vor, unser Herz wäre wie ein jüdischer Tempel aufgebaut. Es gäbe einen Vorhof, der ist öffentlich und jedem zugänglich. Das ist so die Seite unseres Lebens, die jeder sehen kann. Also so das hier jetzt mal so. Auch die Überzeugungen, die wir nach außen vertreten, die Werte, die wir deutlich machen, das Leben, das wir für alle sichtbar führen, die öffentliche Seite unseres Lebens. Es gäbe das sogenannte Heiligtum, der Bereich für die Priester, ein geschützter Bereich, das Private. Die Seite, die wir Freunden und Angehörigen zeigen, von der nicht jeder alles wissen muss. nur ausgewählte Personen, Menschen, die uns nahestehen. Und es gäbe den Bereich des Allerheiligsten. Den Bereich, der allein dem Hohepriester vorbehalten war. Niemand durfte da hinein außer ihm. Das wäre der Ort, an dem wir mit Gott alleine sind. Nur er und wir. Diesen Ort will Gott füllen mit seinen Zusagen und seinen Verheißungen. Da will er einen Schatz für uns aufbauen. Um die Begriffe des Frühlings nochmal aufzunehmen, ein farbenprächtiges Meer an Blumen der Erinnerung, wie gut Gott ist. Ein Ort voller Musik und wunderschönen Erinnerungen. Ein Ort, der voll ist mit den Geschenken und Segnungen Gottes. Ein Ort des Friedens, eine Quelle der Kraft. Ein Ort, an dem Gott uns seine unendliche Liebe zeigt. Nun füllt sich dieser Ort allerdings nicht von alleine und nicht automatisch. Er füllt sich unter anderem dadurch, dass wir uns dem Wort Gottes aussetzen. Dadurch, dass wir das Gute, das in Gottes Worten für uns steht, in unser Leben aufnehmen. So kann ein wahrer Schatz entstehen, der, das kennen einige von euch sicherlich, der besonders in Notsituationen uns fundamentale Hilfe sein kann. Es gibt ein Kinderbuch über die Maus Frederik. Einige von euch haben das gelesen oder den Kindern und Enkeln vorgelesen. Die Feldmaus Frederik lebt mit ihrer Familie auf einem verlassenen Bauernhof. Alle sammeln Vorräte für den nahestehenden Winter, nur Frederik nicht. Auf die Frage, warum er denn nicht mithelfe, antwortet er: Ich sammle Farben und Sonnenstrahlen und Worte für den Winter. Als der Winter kommt, legen die Feldmäuse ihre gesammelten Vorräte zusammen, jeder hat genug. Aber dann merkt man, der Winter wird lang, die Vorräte gehen zur Neige. Und jetzt wird Frederik gefragt mit seinen Vorräten. Und er teilt mit seiner Familie die gesammelten Sonnenstrahlen, um sie zu wärmen, die Farben, um den Winter weniger grau und trist sein zu lassen, und die Worte in Form eines Gedichtes. Ich habe mir so diesen Satz gemerkt: Ich sammle Farben für den Winter. Ich finde das ein schönes Bild, was passiert, wenn wir uns dem Wort Gottes aussetzen. Wir sammeln Gottes gute Worte für Zeiten, in denen es uns schlecht geht. Auch für gute Zeiten. Auch dann sind Gottes Worte gut für uns. Aber eben auch, um einen Schatz, einen Vorrat zu haben, der dann angezapft wird, vor allem, wenn wir selber die Kraft gar nicht mehr finden. Ich glaube, wenn wir uns dem Wort Gottes aussetzen, dann passieren da gute Dinge. Dann wird sich das Gute, das in diesen Worten Gottes ist, sich in unserer Seele, in unserem Innersten verankern. Und es wird uns sättigen, und zwar richtig sättigen. Ich versuche das ja immer mit Schokolade, aber es klappt nicht. Also so richtig glücklich macht das nur kurzfristig und meistens irgendwie auf der Waage dann nicht mehr so richtig. Aber es gibt etwas, was uns richtig satt macht, von innen her. Und das sind Worte Gottes. Vielleicht müssen wir das neu üben. Da darf jeder gerne für sich überlegen, wie wir im Moment mit Gottes Wort umgehen, ob Gottes Wort mit uns umgeht, ob wir dem Raum geben. Einige von euch gehen regelmäßig ins Fitnessstudio. Sicherlich auch, weil es Freude macht, aber das trainiert einfach. Wahrscheinlich habt ihr kurz und klein angefangen mit einfachen Übungen und irgendwann steigert man sich und merkt, boah, ja, jetzt kann ich schon mehr als früher und das wirkt sich irgendwann aus. Ich glaube, dass das mit Gottes Wort genauso ist. Das ist vielleicht, wenn man mal so eine Pause hatte oder eine kleine Krise, dass man dann ruhig klein anfangen kann und wieder üben kann, sich dem Wort Gottes auszusetzen. Vielleicht ist das am Anfang anstrengend. Aber auf Dauer gesehen entwickeln wir geistliche Muskeln. Irgendwann hat das Auswirkungen auf unser Leben. Und jemand sagte, keine Übung hat so wesentliche Auswirkungen auf die geistliche Entwicklung eines Menschen wie der regelmäßige, intensive Umgang mit dem Wort Gottes der Bibel. Das wird Auswirkungen haben. Vielleicht erkennt man das nicht sofort und vielleicht kann man das auch gar nicht so beschreiben. Aber das wird sich zeigen in unserem Leben, wenn wir uns dem Wort Gottes aussetzen, dass in uns etwas entsteht. Ich möchte euch kurz eine Übung vorstellen, die könnt ihr machen oder auch nicht. Aber Ideen kann man ja mal weitergeben und dann kann jeder selber entscheiden, ob er damit was anfangen kann. Und wenn nicht, dann alles gut, kein Stress. Ich habe auch Zettel mitgebracht, die könnt ihr euch dann hinterher mitnehmen. Ihr müsst das jetzt nicht alles aufschreiben oder euch merken. Das ist eine Art, Bibel zu lesen, die viel mit Stille zu tun hat und so ein bisschen meditativ ist. Die hat so einen lateinischen Namen, den muss sich keiner merken. Lectio Divina, das heißt so viel wie göttliche Lesung, aber eine schönere Übersetzung wäre eine geistliche Schriftlesung. Also wir lesen die Bibel ganz eng mit Gott zusammen. Gar nicht, um über sie zu reden, sondern Gott wirken zu lassen durch die Bibel. Eine Form von langsamem Lesen, die schon im Mittelalter, glaube ich, in Klöstern praktiziert wurde so, und im 20. Jahrhundert wiederentdeckt wurde für christliche Kirchen und Gemeinden. Als eine Möglichkeit, Gottes Worte als Quelle des Lebens wieder neu zu entdecken. Es beginnt alles mit dem Stillwerden. Das schicke ich mal so voraus, dass man sich erstmal ein bisschen Ruhe und Zeit nimmt, ein bisschen abschaltet. Ich lege mir gerne Zettel und Stift daneben, damit ich alles, was mich stört, ich aufschreibe, Butter einkaufen, Rasen mähen, Thorsten und noch so Sachen, die mir einfallen. Es gibt 4 Schritte in dieser Übung und das erste ist, den Text zu lesen. Damit fängt es dann tatsächlich an. Und zwar einen kurzen Text aufmerksam zu lesen und zwar laut. Mehrmals laut lesen. Ich glaube, wir müssen wieder üben, Bibel laut zu lesen und nicht nur leise. Und mit der Frage, was steht eigentlich im Text? Nicht gleich zu fragen, was sagt mir der Text, sondern was steht da eigentlich? Was ist gemeint? Vielleicht auch hier mit Kommentar oder Wörterbüchern, Parallelstellen aufschlagen. Manche Bibeln haben ja so Angaben, da und da steht zu dem Thema auch nochmal was. Ein zweiter Schritt, da kommen wir dann zu uns. Was sagt der Text mir? Was ist da jetzt für mich drin? Welcher Gedanke ist für mich wichtig? Was will Gott mir sagen? Und der dritte Schritt, beten. Was lässt mich der Text sagen? Was möchte ich Gott als Antwort darauf sagen? Und dann die vierte Frage, ganz praktisch. Was bedeutet dieser Text und das, was ich jetzt da so gefunden habe, für mein praktisches Leben? Kann ich eine Sache daraus ableiten, die ich umsetzen kann? Vielleicht schon morgen oder heute. Ich glaube, das reicht, was ich dazu gesagt habe. Ich glaube, dass wir, wenn wir uns intensiv dem Wort Gottes aussetzen, dass sich wirklich ein reicher Schatz in uns entfaltet. Vielleicht merken wir das nicht sofort, aber ich glaube, dass das wie so der Frühling ist, der nochmal so neu in uns aufblühen kann, dass da ganz viel Schönes für uns dabei sein kann. Ich schließe mit Psalm 1, Vers 1. Wie glücklich ist der Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Vielleicht schaffen wir das nicht sofort Tag und Nacht, aber vielleicht eine Viertelstunde an einer bestimmten Stelle des Tages eingeplant. Vielleicht versuchen wir das mal wieder neu und gucken, was Gott daraus macht. Fordern Gott heraus, darin zu wirken und uns seine Worte wieder neu zugänglich zu machen. Liebe Gemeinde, Gottes Wort macht uns reich, wenn es sich in uns entfaltet. Amen. Lasst uns einen Moment still sein.